Jetzt widmen wir uns einem Thema, das in vielen in der OpenStreetMap-Welt vertraut erscheint und doch bei genauerem Hinsehen zahlreiche Fragen aufwirft, nämlich die Regeln und Erwartungen an die Nutzung und Aufbereitung der OpenStreetMap-Daten. Während die bestehenden Regeln in erster Linie auf das Mappen selbst ausgerichtet sind, stehen Datennutzende oft vor der Herausforderung, aus diesen Rohdaten belastbare und konsistente Ergebnisse zu erzeugen. Genau hier setzt der Vortrag von Roland Olbricht an. Roland ist Softwareentwickler und seit 15 Jahren in der OpenStreetMap-Welt aktiv. Und er beleuchtet typische Herausforderungen und versucht, die Erwartungen an die Datenaufbereitung zu strukturieren. Du kannst loslegen.
Ja, danke für die Gelegenheit, die vorzutragen. Danke für die Einführung. Anlass dazu war eigentlich, also zunächst mal zur Erinnerung, wir haben selbstverständlich keine Haftung dafür, für das, was wir an Daten herausgeben. Das steht ausdrücklich in der Lizenz drin, es steht auch an ein paar anderen Stellen drin. Dennoch ist es so, es gab diese Vorfälle, wo die Bergrettung ausgerückt ist und wo die Leute, die in Badelatschen im Hochgebirge unterwegs waren, gesagt haben, aber die App hätte ihnen gesagt, und das seien dann die OpenStreetMap-Daten. Und das ist für uns dann einfach ein Reputationsproblem. Das ist, da war es besonders spektakulär. Aber ein Fall, den ich am Rand auch mit reinnehme, der durchaus aufgekommen ist, ist, wie kann man denn auf die Idee kommen, an so einer Hauptverkehrsstraße mit so viel Verkehr zu laufen? Und das ist auch ein Thema, wo dann aus Seiten der Community relativ wenig Hilfe kommt und wo man mal drüber sprechen sollte. Aber jedenfalls, um es klar zu sagen, wir haben in der Lizenz keine Haftung, wir haben es auch in die Terms of Use geschrieben, also die Foundation, die letztlich die Community vertritt in den rechtlichen Dingen. You may not operate dangerous businesses such as emergency or air traffic control. Es ist ruhig geworden. Zu Deutsch ist es nicht, man darf nicht auf Basis der Daten Leben gefährden. Dafür sind sie nicht geeignet und nicht sicher genug. Und wir erwarten aber dann in der Diskussion, das kommt dann als Rückmeldung auf diesen Vorfall, also da gab es dann eben diesen einen Vorfall, wo es irgendwie hieß, eine Schulklasse hat die Lehrerin geschaut, nette Abendrunde, war in Wirklichkeit dann irgendwie eine relative Kletterpartie über einen Klettersteig, war am Ende keine explizite OSM-Empfehlung, ist irgendwie trotzdem OpenStreetMap mit den Daten aufgelaufen. Und es gibt immer mal wieder diese Fälle und schlussendlich ist es ein Reputationsrisiko. Also wir kommen da zwar nicht in ein Haftungsrisiko, aber wir wollen auch nicht, dass die Leute sagen, OpenStreetMap schon wieder. Und wir als Community haben als Reflex, dass wir meistens sagen, ja, die Datennutzer müssen auch angemessene Sorgfalt bei der Datennutzung walten lassen. Und in den Terms of Use steht es drin. Und die Frage ist eben, die wir bisher hatten, wollen wir das den Dritten überlassen zu entscheiden, was jetzt diese angemessene Sorgfalt ist mit den Daten? Die Frage hat neue Brisanz bekommen vor 3 Jahren, weil große kommerzielle Anbieter sich zusammengeschlossen haben, irgendwie die Overture Foundation zu gründen, die ihre eigenen Vorstellungen davon hatte, entwickelt hat, was eine angemessene Interpretation der OpenStreetMap-Daten ist. Und spätestens da war es klar, eigentlich ist es ziemlich riskant, als Community die Interpretation oder die Deutungshoheit über die Daten abzugeben, weil es halt keinen Spaß macht, sich über die Deutungshoheit der Daten festnageln zu lassen. Wir haben das mit anderen Bereichen anders. Wir haben das bei Bot-Edits nach Jahren, nach einer wilden Frühphase, haben wir, dass es mittlerweile den Automated Edits Code of Conduct gibt. Das ist ein Dokument, in dem relativ genau drin steht, was man zu tun hat, bevor man irgendetwas tut, wo man nicht jedes Objekt einzeln gesichtet hat. Es gibt, wenn man loszieht mit einem Team, um zu editieren, gibt es dieses Organized Editing. Und wofür ich hier plädiere, ist, dass wir möglichst zeitnah als Community uns auf ein Dokument festlegen. Sowas hier vom Arbeitstitel hier, angemessene Sorgfalt für Datennutzung, womit man zumindest grob fahrlässige Fehlnutzungen auflistet, dass man den Leuten sagen kann, mindestens dieses Dokument hättet ihr aber mal lesen müssen, bevor ihr anfangt, da irgendeinen Mist zu machen. Die Leute werden trotzdem Mist machen. Ich betreibe ja auch die Overpass-API und was man da sieht, sind Leute, die im Grunde genommen Affen die Dartpfeile auf die Scheibe geworfen haben durch den KI-Boom. Das sind Leute, die halt mit keinerlei Dokumentation mehr Kontakt hatten, bevor sie Amok gelaufen sind. aber dann können wir zumindest sagen, mit die Leute, die Dokumente sind da und die Leute haben halt grob fahrlässig in diese Dokumente nicht reingeschaut. Aktuell ist es so, wir haben diese Dokumente nicht. Oder ich, doch, realistischerweise kann man sagen, das Ende des Vortrags zu spoilern, wir haben diese Dokumente nur teilweise. So, das beliebteste Thema, womit die Leute, Datennutzer meistens zu uns kommen, ist, wie sollen sie sich vor Vandalismus schützen? Bezeichnet ist, wenn man diese Wikipedia-Seite liest, die ist auch tatsächlich leicht zu finden, ist, der Inhalt ist im Wesentlichen von 2009. Das ist gar nicht mal so schlimm, wie es erst klingt, weil im Grunde genommen ist es ein sehr unaufgeregtes Thema in der Community. Ich habe jetzt mal rausgesucht, spaßhaber, ohne großes Tooling. Im Februar hat die Data Working Group 125 User-Accounts geblockt. Das sind aber nicht wegen Vandalismusaktivitäten, sondern der größte Teil sind irgendwelche SEO-Spam-Accounts. Es gibt sehr wenige Sperren, die im Zusammenhang mit Edits stehen. Und auch da ist es eher so, dass man die weit überwiegende Zahl der Blogs dann eher auf die Leute müssen mal ihre Nachrichten lesen, hinausläuft und sehr wenige. Es bei sehr wenigen darum geht, echten Vandalismus zu stoppen. Es ist auch schwierig, wenn man mal sich so einen Satz Kartendaten vornimmt oder eine Karte, tatsächlich Spuren von Vandalismus zu finden. Das heißt, das ist ein Thema, was gerne an uns herangetragen wird, was viel weniger eine Rolle spielt, als man denkt. Und an der Stelle sollten wir auch nochmal der wachen Community-Daten auch danken, auch der Data Working Group, die dann vollzieht, was die Community nicht alleine schon vollziehen kann. Und eben bedenken, das sind relativ wenig reale Schäden, aber es ist natürlich ein Talking Point, wo man mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Letztlich müsste man da nur eine Empfehlung neu schreiben, weil die Seite von 2009 bleibt sehr wolkig. Und erfahrungsgemäß, wenn man sicher haben will, schaut man sich zwei Extrakte mit ausreichendem Abstand dazwischen an, macht einen Diff und weiß, welcher von den beiden Zuständen der gesunde ist. Und alles, was in beiden gleich ist, ist praktisch sicher nicht von Vandalismus betrieben, weil es sehr, sehr wenig Vandalismus gibt, der sehr lange überlebt. Dann müssten wir eigentlich mal ein paar Basics durchgehen. Die erste Frage ist, wie ist das eigentlich mit Flächen? Es gibt gar keinen Datentyp Fläche in OpenStreetMap. Und das war lange Zeit tatsächlich ein Problem. Da hat der Jochen Topf sich sehr verdient gemacht mit einer großen Initiative um 2017. Das, was an komischen Randfällen war, mit einer großen Mapping-Initiative mal aufzuräumen und aufräumen zu lassen. Und danach ist es echt besser geworden. Die Beschreibung hier ist relativ brauchbar dafür. In der Praxis ist es so, dass relativ wenig Leute auf die Idee kommen werden, from scratch nochmal neu die Interpretation der Multiple-Polygon-Relationen durchzuführen. Da gibt es relativ viele Bibliotheken für, die das gut können. Und deswegen ist das eigentlich ein Thema, wo wir keinen Handlungsbedarf haben. Die andere Sache ist, was man den Leuten eher sagen muss, wenn sie auf Flächen kommen, was tatsächlich auch gelegentlich bei allen Leuten, die mal im Vorstand gesessen haben, taucht das gelegentlich auf. Die Staaten haben zum einen ihre eigenen Vorstellungen davon, wie die Grenzen aussehen. Auch Staaten Grenzen von relativ etablierten Staaten, sowas wie Deutschland, sind nicht so fix und eindeutig, wie man denkt. Deutschland hat sich mit Luxemburg darauf geeinigt, ein gewisses Gebiet im Grenzgebiet gemeinsam zu verwalten. Das ist in den OSM-Daten so abgebildet, dass das Gebiet zu beiden Staaten gehört. Es gibt am Dollar, das ist die Mündung bei Emden, gibt es ein Gebiet, bei dem sich die Deutschen die Bundesrepublik Deutschland mit den Niederlanden einig ist, man sich nicht einig ist darüber, wem die Flussmündung gehört. Es hat weiter keine praktischen Konsequenzen. Die Grenzschützer vor Ort können miteinander zusammenarbeiten. Aber das ist jetzt hier hauptsächlich zur Illustration. Das geht nämlich munter so weiter. Frankreich hat eine super Spezialregelung mit irgendeiner Ecke und auch mit Andorra, wie das zusammenspielt mit dem Nachbarland. Frankreich hat, glaube ich, einen ungeklärten Grenzkonflikt mit Italien am Mont Blanc, der so ein bisschen dem Dollar ähnelt. Und das einzige Land, was keinen Grenzkonflikt mit irgendwem hat, ist die Schweiz wahrscheinlich. Und jetzt kann wahrscheinlich irgendwer aufzeigen und sagen, doch, da ist es was. Weiß ich nicht, ob sich irgendwer im Bodensee prügelt. Also gut, ja. Okay, super. Also wir haben Bodensee ist doch dabei und noch ein Fall wurde hier gerade reingerufen. Also es ist so, im Grunde genommen eine Sache, die wir den Leuten sagen sollen, es ist der Regelfall, dass die Grenzen nicht gesetzt sind. Wenn es jemandem wichtig ist, als Datennutzer bestimmte Grenzen zu setzen, zum Beispiel, weil seine Regierung ihn dazu zwingt oder es eine offizielle Seite ist, wer seine Grenzen kennt, soll sie mit... Es geht nicht mehr zurück. Achso. Wer seine Grenzen kennt, soll sie bitte mitbringen. Das ist der sicherste Weg, die Grenzen zu bekommen, die man haben möchte. Man kann auch manuell die Grenzabschnitte aus den deutschen, also aus den jeweiligen OSM-Daten rausholen. Das funktioniert genauso gut, aber Grenzen sind nur richtig, wenn man sie explizit auswählt, weil die Grenzen sind halt in den wenigsten Fällen eindeutig. So, kommen wir zu dem nächsten Thema, was Datennutz bei Datennutzern auflaufen kann. Ist geradeaus, ist nicht geradeaus. Da fangen wir mal mit den Fingerübungen an. Bei Fahrbahnen ist das so ein bisschen hässlich, wie man hier sieht. Eigentlich ist das hier eine durchgehende vierstreifige Straße in der Stadt mit Kreuzungen. Und das sieht so ein bisschen so aus wie so eine Würstchenkette. Es gibt noch extremere Beispiele in den USA. Ich habe es leider jetzt nicht gefunden auf Anhieb. Und wenn das immer mal wieder, weil es hier längere Verkehrsinseln gibt, die Mapper etwas motiviert beschlossen haben, dass sie das hier aufweiten und dann wieder zusammenkommen lassen. Und das ist aber mehr ein optisches Problem. Es ist durchaus ein Problem beim Routing, dass die Positionsbestimmung nicht exakt da ist, wo man sie eigentlich haben möchte. Man darauf unter Umständen dann nebenrät, wo man eigentlich ist. Es ist ein deutlich größeres Problem fürs Fußgänger-Routing. Weil die Bürgersteige deutlich stärker springen, aber nur eben der Vollständigkeit halber. Das Problem tritt hier schon auf. Es gibt Initiativen, das zu lösen. Es gab vom Frederik über die Geofabrik auch mal es gibt die Initiativen, das zu lösen, dieses OSM to Streets. Ich weiß aber nicht, ich habe nicht herausfinden können, ob das von der Performance dafür gedacht ist, dass es jede Minute den ganzen Planet durchfliegt, beziehungsweise den ganzen Planet durchfliegt und dann minütlich aktuell nachhält und man damit quasi wirklich flächendeckendes Placement hinkriegen könnte von den Fahrbahnen. Und schlussendlich ist es aber ein Komfortproblem. Also es ist nicht so, dass mir bekannt wäre, dass es schwere Fehler gibt. Wir wollen ja hauptsächlich die Leute von grober Fahrlässigkeit abhalten, dass es schwere Unfallpotenziale gibt, weil man sich im einen Fahrstreifen zu weit links oder nach rechts verortet. Bei den Bürgersteigen ist es schon eher ein Thema, aber da kommen wir dann gleich zu. Ich fange erstmal mit einem anderen Bürgersteigproblem an, wo ich ehrlich gesagt auch nach 15 Jahren mit der Community nicht so unbedingt glücklich bin. Das ist ein Vorfall. Das haben wir mittlerweile anders gelöst. Den hatte tatsächlich ein Hausinterner bei meinem Router, bei meinem Arbeitgeber ausgelöst. Die anderen Router, das ist in Düsseldorf die Heinrich-Heine-Allee, die zentrale Umsteigestation, auch mal ein bisschen ausprobieren. Die Demo-Router, die wir auf der Website haben, schlagen sich auch nicht gut und jeder scheitert auf seine eigene Weise. Die Herausforderung ist hier, dass es aufgrund der Lage an und Abwesenheit der Fußwege wird es dem Router nahegelegt, hier durchzulaufen, durch diesen eigentlichen Abbiegestreifen. Und wir haben sehr viele Abbiegestreifen in den Daten, wo nicht explizit in den Abbiegestreifen vermerkt ist, dass sie nicht für Fußgänger zugänglich sind. Denn in den wenigsten Abbiegestreifen steht ein Fußgänger-Gesperrtschild. Es gibt mehr oder weniger die übliche Interpretation von Polizei, Versicherungen und Richtern, ein Fußgänger hier die signalgeregelten Überwege benutzen müsste, aber die Schwellwerte dafür kann man schlecht einem Router beibringen. So. Ein weiterer Fall, wo es relativ schwierig ist, sind zu erkennen, dass da eigentlich kein Fußgänger lang sollte, ich habe hier mal eine Frontage-Road rausgesucht, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung dafür gibt. Das ist die Situation hier zum Beispiel in Troisdorf. Normalerweise kennt man es eher von großen Durchgangsstraßen. Es gibt dann eine Fahrbahn in der Mitte. Es gibt irgendeine Form von Straßenbegleitgrün, Leitplanke, was auch immer. Und danach parallel dazu verlaufende Fahrbahnen mit sehr viel geringerem Verkehr, die dann auch Einfahrten anschließen. Im Englischen heißt das Konzept Frontage Road. Ist da auch relativ verbreitet. Hier in Troisdorf haben wir mal einen Fall, wo das eine relativ unbedeutende Nebenstraße, also wo es eine Tertiary ist, die hier die Mittelfahrbahn aus diesem Frontage Road Block bildet. Und wo es auch für einen Router schwierig wird, sein zu erkennen, er kann an allen anderen Tertiaries gefahrlos Fußgänger entlang schicken, aber an dieser halt nicht. Weil die Absicht derjenigen, die diese Straßenkonstellation entworfen haben, ist, dass die Fußgänger eben an den Wohnstraßen rechts und links daneben langlaufen. So. Und gleiches Problem mit hier, wo der Fußweg augenscheinlich für den Router daneben liegt. In der Praxis sind da 20 Meter Höhenunterschied. Und natürlich zuletzt, wo man auch sagt, wenn da die Höchstgeschwindigkeiten hoch sind, die Fußgänger von eben, dann sollte da kein Fußgänger ranlaufen. Es gibt weitere Fälle, es gibt in NRW Umgehungsstraßen, die ein explizites Fahrradverbot haben und wo die Äußerung zu war, warum da keine Fußgänger verboten sind, da kommt kein Fußgänger auf die Idee lang zu laufen. Also kann da kein Verbotsschild hin. Also es ist so, dass es formal gibt es dann die Mapper, die sagen mit, ja, das müssen wir aber für die Fußgänger routbar machen. Das ist einfach eine denkbar schlechte Idee. So, mein einziger Weg daraus, weil es sehr viele Fahrklassen wäre, da müssten wir uns wirklich mal hinsetzen und einigen diese Fahrklassen klassifizieren. Die einzige faire Chance, die wir den Datennutzern geben können, ist, wenn wir explizit mal eine Liste haben, was man alles mindestens als Programm abhaken muss an Fällen, wo wir das nicht sehen wollen. Es werden Randfälle übrig bleiben, das ist kein Problem. Wenn die Datennutzer nur da scheitern, dann muss man sagen, es hat keine grobe Fahrlässigkeit der Datennutzer mehr. Aber wenn die Datennutzer halt daran scheitern, dass sie an der Ausfallstraße mit Tempo 100 die Leute durchlassen, dann ist es definitiv was, wo man den Leuten sagen, das hättet ihr vorher wissen müssen und wir haben euch das auch explizit aufgeschrieben. Quer ist noch ein bisschen was anderes, da eigentlich wäre es schön, wenn man aus den OSM-Daten wüsste, wo man quer über die Straße kommt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir haben diese Daten einfach nicht. Also das wurde auch mal diskutiert auf Community und es hat niemand einen Weg gefunden, zuverlässig vorherzusagen für alle Straßen, ob man diese Straße als Fußgänger queren kann. Dazu kommt, dass es unendlich viele Sonderfälle gibt, die man nicht auf dem Schirm hat. Wer Lust hat auf eine Mini-Exkursion, es gibt hier nebenan in Göttingen die Brüder-Grimm-Allee, da befindet sich der Fußweg in der Mitte zwischen den beiden Fahrbahnen. Ist auch ganz hübsch, ist ein bisschen parkähnlich, aber da befindet sich in der Mitte zwischen den beiden Fahrbahnen, in der Fußweg, waren die Mapper auch anderweitig mit überfordert. Es ist nämlich zum Beispiel eigentlich keine beschilderte Einbahnstraße. Es ist nur die de facto Einbahnstraße, weil es Einbiegeverbote gibt an allen Stellen, an denen man in die jeweils falsche Fahrtrichtung einbiegen könnte, ohne dass es ein Einfahrtverbotenschild gibt. Das macht es eben deutlich. Ja, es gibt in der Praxis sehr, sehr viele Sonderfälle. Wir werden gar nicht den Anspruch haben, alle zu haben, aber wenn wir den Datennutzern eine faire Chance haben, sollten wir an einem Ort, eben dieser Seite zum Beispiel, mal die wesentlichen Fälle zusammenstellen, wo wir von den Leuten auch verlangen, dass sie ohne weiteres dann diese berücksichtigen. Bei den Positionen der Bürgersteige berechnen, aus den implizit gemappten Bürgersteigen, läuft es darauf hinaus, dass man eigentlich abgeleitete Daten berechenbar machen muss oder zumindest dieses OSM to Streets oder ein äquivalentes Tool mal so weit ertüchtigen, dass die Leute das mit vertretbarem Aufwand können. Ah nee, das Queren habe ich jetzt schon vorgezogen, mal ein bisschen Tempo machen wegen der Zeit. Und schon erwähnt, da erwarten wir von Datennutzern, dass sie eine relativ lange Liste an Dingen, die wir gar nicht vorhersehen können, als Hindernisse klassifizieren. Die StVO nennt übrigens nur Stangen- und Kettengeländer. Aber ich hoffe, niemand kommt auf die Idee, Fußgänger über Leitplanken, dichtes Gebüsch, Kanäle, Mauern oder Ähnliches zu schicken, auch wenn das rein technisch gesehen legal ist. Und das ist halt das Gleiche, da geht es ja wiederum, es ist eine lange Liste von Sonderfällen und dann ist es eigentlich das Beste, den Leuten mal zu sagen, zumindest was es alles gibt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber um die Anzahl der Klassen an offenen Fällen zu senken. So, und da ist eben die Frage, ob wir an den Punkt kommen, wo wir das Dogma legal so weit überwinden, dass man sich eher mal das durch die Augen sieht von dem Richter, Polizist oder einer Versicherung, die einen versucht, in die Haftung zu nehmen. Und es legal entsprechend etwas enger auslegt als die Umgehungsstraße mit Tempo 100, an der halt das Fußgängerverbotenschild fehlt. So, am Rande sei noch erwähnt, in den letzten Minuten muss ich ein bisschen aufs Tempo machen. Wenn man Daten matchen will, müsste man eigentlich auch 3D verstehen. Das ist aber relativ schön über das Simple Indoor Tagging gelöst. Es ist nicht gut gelöst über den Key Layer, da steht nämlich einfach mal ganz salopp drin. Several other tags can establish or modify vertical relationships und das ist auch eine längere offene Liste. Das heißt, da wäre es eigentlich auch mal angezeigt, es explizit aufzuschreiben, eine abschließende Liste zu machen, welche Tags den Layer modifizieren implizit. Das ist nämlich ziemlich schwierig, das habe ich auch auf Anhieb auch nicht hingekriegt, die vollständig zu machen. Das Thema Access nur kurz angerissen, gibt es für 33 Staaten, was einerseits zu viel, andererseits zu wenig ist und andererseits es ist wild. Österreich hat schon 11 Fußnoten, in UK gibt es einfach gar keine Äußerung zu Highway Service. In den Niederlanden erzählt einem die Tabelle fröhlich mit, eigentlich müsse alles auf Permissive gesetzt werden, weil sozusagen die niederländische Staat auch auf den Wegen allen Benutzern explizit das Recht, sie zu benutzen, einräumen müsste per Schild oder per anderer Verordnung. Und Das heißt also, da ist es aber so, dass wir ein Realweltproblem abbilden. Das ist ein bisschen wie mit den Grenzen. Das können wir also nicht beliebig vereinfachen, weil die Staaten haben halt wilde Regeln. Da müssten wir nur verlinken, ja. Und kommen wir zu dem eigentlichen großen Übeltäter. Highway Pass ist sehr unspezifisch. Zusatztext sind vorhanden oder auch nicht. Das ist beides legitime oder beides Dinge, die als Highway Pass gemeldet werden. Also diese fiktive Linie hier rechts. Also, und da wäre es eigentlich, müssten wir die Leute mahnen, Highway Pass ohne Zusatztax auszuschließen. Damit komme ich ja auch schon zum Fazit. Ich würde stark dafür plädieren, dass wir eine Seite anlegen, Due Diligence for Data Usage, wo wir mal anfangen aufzulisten, was wir erwarten, was Leute auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Simple Indo-Tagging Access können wir verlinken. Vandalismus müsste man neu schreiben. Das ist nämlich nicht mehr zu verstehen im 2009er Stand. Und ein paar andere Sachen müssen wirklich explizit aufgeschrieben werden. Die bekannten Fallklasse dafür, wo man Fußgänger eigentlich nicht langschicken will, das ist zu schwierig zu raten. Liste der Vertical Relationships ist auch zu salopp und es muss auf jeden Fall eine fette Mahnung rein, Highway Pass ohne Zusatztax auszuschließen. Eigentlich einschließlich der Aufforderung an die Mapper, die zu beseitigen. Aber hier geht es ja nicht um die Mapper, sondern hier geht es darum, was wir den Leuten sagen müssen, wollen, sollten sagen wollen, die unsere Daten nutzen. So, dann bedanke ich mich jetzt für die Aufmerksamkeit und freue mich, dass ich die Zeit ausnutzen leicht überziehen konnte. So. So. Ja, ich freue mich über den Dank und hoffe, dass das Mikrofon gleich anläuft.
Du bekommst gleich noch Fragen, genau. Erste Frage lautet, sind irgendwelche Klagen zur Qualität bis zum Weltvorstand der OpenStreetMap Foundation hochgekocht, dem du ja angehörst?
Es kochen ständig Fragen zur Qualität an den Vorstand hoch. Das beliebteste aller Fälle ist, Staaten mit mehr oder weniger Verständnis von OpenStreetMap auf einen zukommen und sagen, aber unsere Grenzen sehen nicht so aus, wie unser nationales Verständnis das ist. Das war der Satz mit, wer Grenzen haben will, wer seine Grenzen kennt, soll sie bitte mitbringen. Und die andere Sache ist schon, es gibt weitere Dinge, die zum Vorstand hochkochen, woraufhin wir uns nochmal versichert haben, dass von allen Seiten, auf denen es drauf ankommt, die Terms of Use und der Haftungsausschluss auch leicht zu finden sind. Weil ein paar andere Sachen sind halt genau. Also der Vortrag hat durchaus Bezug dazu, dass ich im Vorstand der Globalen Foundation sitze.
Nächste Frage lautet, Wanderwege werden zum Beispiel in der Schweiz mit T1 bis T6 oder Klettersteige mit A bis F eingestuft. Dies verdeutlicht den WanderInnen und BergsteigerInnen die Situation besser einzuschätzen. Wäre diese genormte Kategorisierung auch für OSM möglich?
Naja, es gibt da einen kleinen Nachteil bei aller Freude oder Zuneigung, die ich zur Schweiz habe. Ungefähr 99% der Menschen leben nicht in der Schweiz. Noch 99% des Wegenetzes sind nicht in der Schweiz. Und jetzt auch ohne die etwas saloppe Antwort, es ist so, wir stehen ja gerade vor dem Problem. Die Leute laufen auf ein unvollständig getaggtes Element auf und müssen es deuten. Es gibt genug Möglichkeiten, Wanderwege, noch andere Wege unfallfrei zu taggen. Das Problem ist, wir haben mit dem Highway Pass eine Situation geschrieben, wo ich sagen kann, das ist irgendetwas, was Menschen für, man kann da langlaufen halten. Und es muss nicht mal notwendig sichtbar sein. Es kann auch sein, dass es eine perfekt ausgebaute Beinerstraße ist. Und also es geht nicht darum, dass es nicht die Möglichkeit gibt, es zu taggen, sondern es geht darum, dass wir die Leute darauf hinweisen müssen, dass es unbrauchbar getaggte Wege in den OSM-Daten real und in Stückzahlen gibt und dass es zu ihren Aufgaben gehört, mit denen umzugehen, Baseline mindestens sie auszuschließen, wenn sie nicht aufgrund ihres Tag-Verständnisses sicher klassifizieren können.
Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Wie kann man für separat kartierte Wege eine Qualitätssicherung machen? Dafür müsste man doch ein eindeutiges Centerline und Sidepath verknüpfen können. Geht das?
Das geht ohne Tagging sicherlich nicht. Also das ist, ich habe jetzt, glaube ich, die Randfälle ein bisschen kurz gehalten. Da müsste es auch letztes Jahr zum Material gegeben haben. Es gibt eigentlich auf fast jeder FOSGIS mehr als einen Vortrag zu dem Thema, weil das geht meistens und oft auch nicht. Also es gibt auch da, das Problem ist, es gibt in der Welt sehr, sehr viele Sonderklassen. Mit Höhenlinien kann man sehr viele konstruieren, wo dann vor Ort offensichtlich Wege nicht zusammengehören, die laut Karten ziemlich plausibel zusammengehören. weil die Algorithmen mit den Höhenunterschieden zwischen den Wegen nicht umgehen können. Das ist aber nur eine Klasse. Leitplanken und Co. kommen dazu. Und auch das Spurmapping ist nicht so, dass man physisch die exakte Position eines Fußweges sicher rekonstruieren kann.
Vielen Dank für deinen Vortrag und die Antworten auf die Fragen.
Ja, danke fürs Zuhören.